Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Energiewandler, dem Podcast für grüne Lösungen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar ist es Oliver Malmström. Der ist seit ein paar Monaten Geschäftsstellenleiter vom Maritimen Cluster Norddeutschland. Das ist ein Netzwerk für die maritime Wirtschaft und ich freue mich, dass du heute an Bord bist hier.
Ja, moin, hallo.
Ja, warum haben wir Oliver eingeladen? Wir haben mit der East Energy im Jahr 2023 mal den MCN Cup gewonnen. Das ist ein Preis, der vom Maritimen Cluster Norddeutschland quasi ausgelobt wird, wo besonders innovative Ideen in verschiedenen Kategorien ja gewürdigt werden. Und da waren wir damals sehr stolz drauf, dass wir mit unserer Idee von grünem Methanol in der Schifffahrt da halt den Preis abräumen konnten. Und ich möchte mich gerne heute mit dir unterhalten über ja die Herausforderungen der Klimaneutralität in der Schifffahrt, in der maritimen Wirtschaft. Und bevor wir das aber machen, würde ich kurz bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst. Also wer ist Oliver Malmström? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Was zeichnet dich aus?
Ja, vielen Dank für die Einführung. Also ich bin bei uns im Cluster jetzt schon seit 2019 beim Maritimen Cluster Norddeutschland und habe dort damals angefangen, auch eigentlich in der Position, in der ich jetzt bin, nämlich als Geschäftsstellenleitung für Mecklenburg-Vorpommern, jedoch als damals als Elternzeitvertretung noch. Und dann kam irgendwann, war die Elternzeit zu Ende und dann bin ich so ein bisschen in diese Position gerutscht, dass ich mehrere Aufgaben im Cluster übernommen habe. Dann war ich Projektmanager in Bremen. Ich war dann auch fortführend für die ganze Internationalisierung bei uns im Cluster zuständig. Das heißt, ich habe die EU-Projekte seitens des MCNs betreut und habe im Grunde dadurch Einblicke, wenn man so will, eigentlich über viele Themenbereiche bekommen. Und mit Anfang diesen Jahres, ab 1.1. bin ich jetzt auch Geschäftsstellenleiter für MV wieder, jetzt nicht als Elternzeitvertretung, jetzt, ich sag mal richtig, weil es bei uns da einen personellen Wechsel im Cluster gab. Genau, und das ist so der Werdegang, den ich bei uns genommen habe. Und die Jahre davor war ich in verschiedenen Positionen im Bereich Presse, Öffentlichkeitsarbeit dann auch schon tätig. Und ja, je nachdem, wie weit wir hier zurückgehen wollen, ich komme auch aus Rostock, ich habe hier studiert, Politikwissenschaften, also eigentlich eher was nicht technisches, was mitunter auch ein bisschen ungewohnt ist, wenn man das hört, jemanden, der in dem Bereich arbeitet, aber kein Ingenieur ist. Und ja, das so zu meinem Hintergrund.
Ja, cool. Jetzt hast du ja die Kapitänsmütze beim MCN in Rostock für Mecklenburg-Vorpommern gerade wieder aufgesetzt, habe ich gehört, und nicht zum ersten Mal. Aber da schließt sich natürlich die Frage an, wo willst du denn mit dem Netzwerk hinsteuern? Was sind so deine vordringlichsten Ziele für das nächste Jahr und die Zeit, wo du da am Ruder bist?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil wir uns ja im Grunde noch am Anfang des Jahres bewegen und wir haben mit Jahresbeginn damit eigentlich gestartet, uns Gedanken zu machen, was wir dieses Jahr eigentlich vorhaben. Das heißt, wir sind erstmal so ganz einfach in organisatorische und planerische Tätigkeiten übergegangen, dass wir geguckt haben, welche Veranstaltungen wollen wir machen, welche Themen wollen wir bespielen. Und dazu ist für uns immer ganz grundlegend, dass wir erstmal mit allen Mitgliedern erstmal in Austausch treten. Wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern den Luxus, wir können uns erlauben, mit allen unseren Mitgliedern, auch wenn wir so ein großes Flächenland sind, mindestens einmal im Jahr uns zu treffen und uns auszutauschen über die Herausforderungen, die Aktivitäten, die Projekte, die Interessen. Und da kriegt man immer relativ viel mit und man kann dann auch schauen, okay, wo können wir hier Synergien erzeugen, wo bringen wir hier Themen vielleicht zusammen. Und das ist ein Thema, was uns auch sehr wichtig ist, weil wir wollen natürlich auch die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen in irgendeiner Form ja auch wieder in den Aktivitäten des Clusters widerspiegeln. Ja, und zu den Themen selber, da sind wir sehr breit aufgestellt. Also wenn man sich mal auch bei uns im maritimen Kalender auf unserer Webseite umschaut, sieht man eigentlich, was für eine Vielfalt von Veranstaltungen wir dort anbieten. Hier in MV ist es halt so, dass wir uns da auch schon klar fokussieren müssen. Wir sind zwei Leute in der Geschäftsstelle. Und man hat natürlich viele Themen, gerade auch im Bereich der maritimen Sicherheit. Das ist auch natürlich aufgrund der politischen Lage gerade sehr bedingt. Aber das ganze Nachhaltigkeitsthema ist für uns im Cluster eigentlich schon seit eh und je sehr wichtig. Und deswegen passt das heute auch mit dem Podcast sehr gut. Also alles, was Erneuerbare angeht, ist für uns sehr wichtig. Aber auch das ganze Thema Offshore-Wind.
Ja, die maritime Branche ist ja sehr groß, wie ich auch in den letzten 2 Jahren lernen durfte. Das ist ja irre, was da an Wirtschaftsvolumen bewegt wird, insbesondere auch in der Offshore-Industrie. Welche Ansatzpunkte muss es denn in der Schifffahrt, in der maritimen Wirtschaft geben, damit es klimaneutral wird? Warum ist dieses Thema so, so wichtig?
Ja, man muss es so sehen, es gibt genug Regularien auf europäischer Ebene. Das fing mit dem Green Deal an, dann gab es die Fit for 55-Pakete und das ging dann halt immer weiter. Und der Druck ist in gewisser Weise ja schon da, für viele Akteure in der maritimen Branche was zu ändern. Also man muss schon viele Berichte erstellen, ne, im Bereich der Nachhaltigkeit, Lieferkettengesetze, da gibt es ja so viele Themen, die da aufgeploppt sind. Gerade auch jetzt letztes Jahr hat ETS nochmal einen Aufschwung, ist dem widerfahren, also der ganze Emissionshandel ist jetzt viel wichtiger geworden, beziehungsweise ist jetzt auch einfach umgesetzt worden. Und das sind so Themen, ich glaube, da ist einerseits ein Zwang da, dass die Leute was machen müssen, andererseits, wir haben ja eigentlich gar keine Wahl. Also die globale Erwärmung ist da. Der das leugnet oder die Leute, die sowas leugnen, werden auch immer weniger, weil es einfach nicht mehr von der Hand zu weisen ist. Von daher ist das ganze Thema Nachhaltigkeit eigentlich wichtig. Also man kann das nicht mehr wegdenken. Es ist aber gleichzeitig auch ein Feld, in dem wir uns innovativ bewegen können. Das heißt, wir können als deutscher Wirtschaftsstandort, als norddeutscher Raum, können wir in der ganzen maritimen Branche dort auch Innovationen entwickeln, die nachhaltig sind, die ganze Nachhaltigkeit unterstützen und die gleichzeitig aber auch Deutschland als Innovationsstandort weiter stärken.
Kannst du uns kurz verraten, welche Branchen ihr in eurem Netzwerk so vertretet? Also das ist ja insgesamt die maritime Branche, aber das ist ja ganz breit gefächert. Genau. Welche Mitgliedsunternehmen sich da tummeln? Vielleicht kannst du mal 2, 3 nennen, die man und unsere Hörer, die man auf jeden Fall kennt.
Also das ganz klassische Segment, würde ich mal sagen, ist die Schifffahrt und der Schiffbau, wo wir uns primär drin bewegen und alles, was damit zusammenhängt. Also sprich die ganze Zulieferindustrie, die ganzen Dienstleistungen, die es eigentlich in der maritimen Branche gibt. Jetzt ist in den letzten Jahren sind auch noch in vielen anderen Feldern auch noch diverse Aktivitäten, auch im norddeutschen Raum entstanden. Hier in Rostock ist auch oder generell in MV das ganze Thema Subsea und der Wassertechnologie noch immer weiter vorangetrieben worden. Ist auch ein wichtiges Feld. Offshore-Wind habe ich schon gesagt und das alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Wir verfolgen im Cluster sehr viele Aktivitäten auch im Bereich Methanol. Da haben wir ja auch schon uns öfters zu ausgetauscht. Da kommen wir ja auch später nochmal drauf zurück. Und schauen dementsprechend natürlich auch auf die ganzen Antriebstechnologien, was es dort gibt.
Genau, das Thema Methanol, das hast du ja gerade schon genannt, das ist ja was, womit wir uns sehr intensiv seit mehreren Jahren beschäftigen. Also wir wollen ja am Ende die Schifffahrt revolutionieren. Da sind wir ja auch nicht die einzigen weltweit. In Dänemark gibt es ja schon eine große Anlage, die grünes Methanol herstellt. Wir wollen das auch in Deutschland ermöglichen. Ja, das ist auch dringend notwendig, weil 4% der globalen CO2-Emissionen ja auf den Weltmeeren stattfinden, ne? Durch den Transport von Gütern und 4%, um das mal einzuordnen, das ist ungefähr das, was die Bundesrepublik Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt so im Jahr emittiert. Also da kommen gewaltige Mengen CO2 zusammen und deshalb ist die Dekarbonisierung da halt auch so wichtig. Beschäftigt sich das Netzwerk auch in anderen Feldern noch mit Forschung und Entwicklung und versucht Unternehmen zu vernetzen in dem Bereich, also zum Beispiel mit Universitäten, mit Lehrstühlen? Gibt es da Kooperationen?
Ja, also tatsächlich sind wir ein Cluster, was sich nicht nur auf die Industrie oder die Wirtschaft fokussiert, sondern dass wir eigentlich als Brücke zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik fungieren. Das heißt, wir haben halt auch in unserem Mitgliederkreis sehr viele Institute und Hochschulen und Universitäten, mit denen wir auch zusammenarbeiten, kooperieren etc. Und da ist ein reger Austausch da. Wir haben auch Projektinitiierung seitens von Forschungsakteuren aus der Branche, die wir unterstützen, wo wir halt auch versuchen, die Leute alle an den Tisch zu holen. Also da sind wir viel im Austausch und da ist auch sehr viel Bewegung. Gerade hier in MV merkt man es ja auch mit dem maritimen Fokus, den wir hier im Lande an den Hochschulen, an der Universität haben, aber auch an den ganzen Forschungseinrichtungen wie das DLR oder Leibniz-Institut. Da haben wir viele Kontakte in verschiedene Richtungen.
Also seid ihr auch eine Art politische Interessenvertretung im für die maritime Branche?
Ich würde nie politische Interessenvertretung sagen, das machen die Verbände. Wir sind ein Cluster, also wir sind eine Interessensvertretung, machen aber, ich sage immer, Innovations- und Wirtschaftsförderung. Das ist ein bisschen anders geartet, weil wir gehen nicht bildlich gesprochen nach Berlin und klopfen an die Tür und sagen, wir möchten das und das fordern. Das machen wir nicht. Wir schauen, was unsere Unternehmen für Bedarfe haben, was sie für Herausforderungen haben. Und dort versuchen wir anzusetzen und Unterstützung zu leisten, indem wir Synergien erzeugen, indem wir die Leute zusammenbringen, indem wir sagen, Mensch, du suchst doch jemanden in dem Bereich, du willst auch das Projekt voranbringen, wend dich doch mal an den. Und dann tauschen wir die Kontakte aus, beziehungsweise setzen die Leute alle irgendwie zusammen in einen virtuellen oder einen physischen Raum und versuchen da an der Stelle so anzusetzen. Manchmal ist es aber auch noch viel einfacher, dann kommt jemand auf uns zu und sagt, ich möchte gern was zu dem und dem Thema machen und mich mal mit Leuten austauschen, können wir da nicht mal eine Veranstaltung planen? Und das sind auch so ganz, ich sag mal, einfache Sachen. Die organisatorischen Sachen kann man natürlich ausklammern, aber solche Planung von solchen Veranstaltungen fällt einem dann doch recht einfach, weil man kriegt relativ viel seitens der Industrie oder seitens der Stakeholder aus der Branche eigentlich direkt zugespielt und muss das Ganze einfach nur noch weiter auffüllen mit weiteren Interessenten oder anderen Akteuren.
Das klingt sehr spannend. Ihr öffnet also im Prinzip für alle Unternehmen ein Schaufenster. Wie finanziert sich denn dieses Netzwerk?
Also wir werden zu einem Teil von den Mitgliedsbeiträgen finanziert, aber zu einem, ich sag mal, nicht unwesentlichen Teil von den Ländern. Das ist schon der größere Teil davon und das ist im Wesentlichen eigentlich die Finanzierungsgrundlage für unsere Aktivitäten. Es gibt hier und da natürlich auch mal Veranstaltungen, die dann kosten. Also gerade im letzten Jahr hatten wir eine Basisschulung, was wir so alle paar Jahre machen. Und wo es eigentlich darum geht, dass wir so einen Crashkurs über alle möglichen maritimen Segmente, Branchen geben. Und da laden wir dann natürlich Leute ein, die branchenfremd sind oder die ganz frisch in der maritimen Industrie angefangen haben. Das sind so Veranstaltungen, die kosten dann schon. Aber für die meisten unserer Veranstaltungen verlangen wir eigentlich keine Eintrittsgelder.
Ja, bei dem Stichwort Schaufenster fällt mir ein, dass wir ja auch mal ins Schaufenster gestellt wurden und das bei eurem MCN Cup, den ihr ja jährlich ausrichtet, da haben wir am Ende gemerkt, was das für unser Unternehmen eigentlich für eine positive Auswirkung hatte, als wir diesen MCN Cup gewonnen haben. Da haben wir, glaube ich, über ein Jahr lang von Kontakten, von Anfragen und so weiter profitiert. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dem MCN Cup an sich sagen. Warum wurde der damals ins Leben gerufen? Was ist das? Wer kann sich da bewerben? Wie funktioniert das Ganze?
Also den Ursprung des MCN Cups, das muss mal irgendwann eine Sitzung vom Vorstand mit unserer Geschäftsführung in Hamburg gewesen sein. Das Ganze wurde dann nämlich später in unsere MCN-Strategie 2025 überführt, die wir 2020, glaube ich, sozusagen gestartet haben. Also das ist immer eine Strategie ausgelegt auf 5 Jahre. Und da war das Thema Nachhaltigkeit natürlich, wie heute auch, für uns sehr wichtig. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas tun. Und der MCN Cup, das ist im Endeffekt auch ein Innovationswettbewerb, der halt genau das sucht, nämlich nachhaltige Lösungen für die maritime Branche. Und da sind die zwei Schlagwörter eigentlich auch schon gesagt, Innovation und Nachhaltigkeit. Darum geht es bei uns. Und das ist im Wesentlichen eigentlich der Ursprung des ganzen MCN Cups. Wir haben den jetzt zum 3. Mal, alle 2 Jahre findet er statt. Und dieses Jahr ist er dann auch wieder in Bremen, Ende des Jahres im November. Und da werden wir dann auch wieder in 4 Kategorien prämieren. Das heißt, wir suchen eigentlich in verschiedene Richtungen. Wir gucken so ein bisschen, das ist die Kategorie A, welche Produkte gibt es? Kategorie B, das sind dann Projekte. Kategorie C, das nennt sich Konzepte, was wir, damit meinen wir im Grunde auch Technologien, die es so vielleicht noch gar nicht auf dem Markt gibt, aber die vielleicht in der Schublade irgendwo existieren, die vielleicht auf einem niedrigen TRL-Level sind und die aber perspektivisch durchaus vielversprechend sind und auch gutes Marktpotenzial erweisen können. Und dann haben wir die letzte Kategorie, das ist der Junior Cup und da fokussieren wir ganz klar Abschlussarbeiten, sprich Studenten, Hochschulabsolventen, aber auch Leute, die eine Ausbildung machen und vielleicht gerade eine Arbeit am Ende ihrer Ausbildung schreiben. und wollen damit so ein bisschen auch dieses ganze Thema Fachkräftegewinnung oder Schrägstrich Nachwuchs eigentlich, Nachwuchs für die maritime Branche ein bisschen in Augenschein nehmen beziehungsweise auch fördern.
Fachkräftegewinnung ist ja für jedes Unternehmen ein großes Stichwort. Da kann ich an der Stelle auch noch mal ein bisschen Werbung für euch machen. Ihr habt ja da auch so einen Arbeitskreis, der sich genau mit den Themen auch beschäftigt. Und da haben wir auch schon wertvolle Ansätze gewinnen können, wie wir denn an junge Leute kommen, die gerade die Hochschule absolviert haben. Also das hat uns auch schon sehr weitergebracht. Wenn du dir für die kommenden Jahre was wünschen dürftest, wie es weitergeht, also wo klemmt es vielleicht noch? Welche Hürden müssten aufgelöst werden für die maritime Branche? Wie kann da noch zusätzlich unterstützt werden? Und wie ist dein Ausblick auf die kommenden Jahre? Wie schaffen wir das wirklich, dann 2045 klimaneutral zu werden?
Das ist eine sehr große Frage, weil man im Endeffekt dort in ganz viele Himmelsrichtungen eigentlich auch schauen müsste. Aber wenn wir da den Rahmen wirklich uns nur auf dieses ganze Thema Klimaneutralität, Emissionsreduzierung und sowas konzentrieren, dann glaube ich, gibt es da verschiedenste Ansätze, die wir da verfolgen können. Wir versuchen das Ganze immer zu forcieren, indem wir diverse Projekte machen, indem wir Interessensgruppen zusammenbringen. Wir haben auch in der Vergangenheit viele solcher Projekte und Arbeitsgruppen dadurch ins Leben gerufen. Oft sind das dann Projekte, die noch nicht in der Praxis dann irgendwie umgesetzt sind oder wo es Ansätze gibt. Ich glaube, das ist so der Punkt. Man muss mehr dann in die Umsetzung kommen und da ist die Frage, wie man das Ganze umsetzen kann, relativ kompliziert. Wir haben halt immer dieses Henne-Ei-Problem in der ganzen Schifffahrt, beziehungsweise die Leute wollen mit Methanol fahren oder mit Wasserstoff fahren, stellen aber fest, es gibt gar nicht die Mengen. Ergo werden diese Schiffe nicht mit entsprechender RTL-Technik gebaut. Und von daher ist das ein, glaube ich, der wichtigste Punkt, wo man ansetzen muss. Ich persönlich finde immer den ganzen dezentralen Ansatz zur Produktion erneuerbarer Energien von E-Fuels eigentlich immer sehr reizvoll und auch durchaus vielversprechend, dass man sagt, man produziert anfangs immer in kleineren Mengen, aber an vielen verschiedenen Orten und skaliert das dann einfach hoch. Das ist ein ganz guter Ansatz. Ein weiterer Ansatz, der auch vielversprechend in meinen Augen ist, ist die Etablierung grüner Korridore. Das heißt, man wirklich, wenn man sich auf die Linienschifffahrt konzentriert, auf ganz klare, festgelegte Routen, die bestimmte Schiffe einfach fahren, dass man sagt, am Punkt A und B, wo die Schiffe anlegen, dass wir dort die entsprechenden Bunkeranlagen haben für Methanol beispielsweise und dass wir dann auch dadurch weiteren Katalysatoreffekt haben. Ja, und dann kommt natürlich auch hinzu, es braucht immer Vorreiter. Und wir haben in der Vergangenheit natürlich jetzt, das kriegt man in der Presse ja auch oft mit, hier und da auch Schiffe gesehen, die in Bestellung gegeben wurden. Also Maersk hat ja auch vor einigen Jahren, ist gar nicht so lange her, ja auch die ersten großen Methanol-Schiffe bestellt. Und das sind natürlich auch Katalysatoren, die beflügeln können, wo dann, wo der Markt sich auch in eine Richtung entwickelt, die notwendig ist, um die Emissionen weiter zu reduzieren. Ein ganz anderer Ansatz ist aber auch, wenn wir uns auf das ganze Thema Effizienz, Schiffseffizienz fokussieren. Das heißt, auf dem Stand der Technik einfach mit denen arbeiten, was wir haben und das möglichst optimieren, soweit es geht. Ne? Und dass wir dann Energien reduzieren, die Verbräuche reduzieren etc. Und da ist, glaube ich, auch der ganzen Dekarbonisierung schon mal gut geholfen, wenn wir da ansetzen, weil das auch Sachen sind, die sind schneller umsetzbar. Und die kann man auch mit Retrofittings und in dem Bereich gibt es auch unglaublich gute Möglichkeiten, auch was Förderung angeht, ist relativ schnell umsetzbar im Vergleich.
Also aus unserer Sicht, wir sind ja ein Anbieter, der am Ende dann grünes Methanol zur Verfügung stellen will. Und aus unserer Sicht ist der größte Bremsklotz, den wir noch haben auf dem Weg dahin, die fehlende Regulierung für die Nutzung von CO2. Ne? Also grünes Methanol, also ihr könnt euch natürlich auch vergangene Folgen anhören hier vom Die Energiewandler. Da beschreiben wir detailliert, wie grünes Methanol hergestellt wird. Aber im Prinzip ist das ja mit erneuerbarem Strom, Elektrolyse betreiben, Wasserstoff herstellen und dann brauchst du halt CO2, möglichst aus einer CO2-Punktquelle, was du dann nutzt, um Methanol herzustellen. Das ist eine relativ alte Technik. Seit mehr als einem Jahrhundert ist die bekannt. Für uns ist das große Problem, welches CO2 dürfen wir nutzen, welches dürfen wir nicht nutzen, dürfen wir nicht vermeidbare CO2-Quellen aus zum Beispiel Zementwerken nutzen. Und ich glaube, wenn das mal geregelt ist, dann wird es auch einen relativ schnellen Hochlauf von dieser Technologie geben. Wir sind zumindest vorbereitet, wir haben unsere Energieerzeugungsanlagen am Start und die Elektrolyse ist mittlerweile auch kein Hexenwerk mehr. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass politisch endlich mal eine vernünftige Regulierung für CCU, also Carbon Capture and Utilization, auf den Weg gebracht wird, damit alle Sicherheit haben, dass das Methanol, was dann hergestellt wird, auch wirklich grünes Methanol ist, weil nur das bringt die Abnehmer in der Schifffahrt dann am Ende auch wirklich weiter. Wenn wir dann auf 2030 schauen, dann sind da noch einige Dinge, die umgesetzt werden müssen. Technologien und Konzepte sind da. Gibt es noch andere, ich sag mal, Wege zur klimaneutralen Schifffahrt, die ihr in eurem Netzwerk so seht, die auch vielleicht kurz vorm Durchbruch stehen?
Auch wieder eine schwere Frage, deswegen musste ich gerade hier auch eine Pause einlegen. Zur klimaneutralen Schifffahrt gehört natürlich ja das Thema, was ich eben ja auch schon meinte, Energieeffizienz, generell Optimierung. Ich glaube, da haben wir relativ viel vor, wenn man so auf die Zahlen der EU guckt. Also allein bis 2030, du hattest es ja auch gesagt, wollen wir Offshore-Wind ja auch relativ groß ausbauen. Von, ich glaube, aktuell Mitte letzten Jahres waren wir bei 9 Gigawatt, jetzt 2030 sollen es 30 Gigawatt sein. Das sind Sachen, die sind wichtig, weil wir brauchen ja auch Strom. Wir brauchen Strom, wir brauchen CO2, wir brauchen die ganzen Quellen, um natürlich nachher die E-Fuels herzustellen. Also wenn du auf E-Fuels oder generell auf andere Treibstoffe auch noch so ansprichst, ist Methanol tatsächlich sehr vielversprechend. Also ich bin, was beispielsweise Wasserstoff angeht, Wasserstoff wird ja immer sehr viel thematisiert, bin ich nicht wirklich überzeugt davon, dass das in der Schifffahrt, zumindest nicht für größere Küstenschifffahrt oder noch größere Seeschifffahrt irgendwie Sinn macht. Das liegt einfach an der Energiedichte. Dafür wäre das Volumen für die Tanks entsprechend an Bord einfach zu groß und das macht für die Reeder oder für die Schiffsbauer nachher eigentlich wenig Sinn, so viel Platz für Tanks zu opfern, weil im Endeffekt, die wollen ja Waren transportieren und dafür brauchen sie den Platz wiederum. Deswegen ist da Methanol relativ vielversprechend oder auf jeden Fall vielversprechender als Wasserstoff. Es gibt noch Ammoniak. Ammoniak hat natürlich auch sehr gute Energiewerte. Ammoniak hat nur das Problem, dass es einfach sehr toxisch ist, ziemlich gefährlich im Handling. Das ist natürlich auch so der große Hinkefuß eigentlich für Ammoniak, damit sich das durchsetzen kann. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die aktuellen Statistiken und auch die Prognosen anguckt, dann ist Ammoniak auch in Zukunft ein gefragter Stoff als E-Fuel. Das wird auch kommen, denke ich auch. Allerdings wird das immer anwendungsspezifisch genutzt werden. Also Methanol macht in der Küstenschifffahrt zum Beispiel sehr viel Sinn. Ammoniak macht vielleicht Sinn, wenn man Schiffe über größere Entfernungen, über den Atlantik beispielsweise fahren lässt, dann hat das Ganze andere Bedeutung. Aber da muss man so ein bisschen anwendungsspezifisch schauen. Das ganze Thema Batterie, Brennstoffzellentechnik, da ist auch viel Bewegung. Also wir sehen das in Europa, dass wir auch mit dem ganzen Thema Batterieentwicklung sehr viele Akteure auf dem Markt haben, die sich damit beschäftigen, Leute, die in dem Bereich forschen, aber auch Unternehmen, die das vertreiben. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
Ja, bei der East Energy haben wir uns damals auch mit diesen Alternativen zu Methanol beschäftigt. Wir haben halt auch diese Nachteile dann für uns abgewogen und wir haben halt einfach für uns gesehen, dass Methanol der zweithäufigste chemische Grundstoff nach Erdöl auf der Erde ist und der wird weltweit gehandelt. Da gibt es einen milliardengroßen Markt. Also das ist einfach super leicht zu handeln. Es gibt Lagerkapazitäten, der Umgang damit ist geübt und daher haben wir uns für Methanol entschieden. Aber erstmal herzlichen Dank für deine Einordnung. Jetzt komme ich nochmal zurück auf euer Netzwerk, um einen schönen runden Abschluss zu finden. Kannst du jetzt nochmal ein bisschen Werbung machen und vielleicht mal mit uns nochmal mitnehmen. Wie kann man sich bei euch beteiligen? Wie erreicht man euch am besten?
Eigentlich ganz einfach. Wir haben eine Webseite, da stehen die Kontaktdaten von allen Kollegen in den Geschäftsstellen drauf. Wenn also jemand in MV sitzt, ist natürlich ganz naheliegend, dass man sich guckt, wo sind die Kontakte für die Geschäftsstelle in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sitzen hier in Roggentin. Ich sage immer Rostock, weil Roggentin ist weniger Leuten ein Begriff als Rostock. Und das ist eigentlich relativ schnell gemacht, dass man da die Kontakte bekommt und dann kann man uns immer schreiben oder einfach auch kurz durchrufen. Was das Partizipieren an den Aktivitäten angeht, das ist ebenfalls sehr einfach. Wir haben da bei den meisten Sachen eigentlich keine Hürden. Da kann jeder mitarbeiten, der Interesse an der Mitarbeit hat. Wir unterscheiden natürlich auch, wir sind halt Mitglieder getrieben. Also wir kümmern uns in erster Linie um die Belange unserer Mitglieder. Und wenn jemand mit uns was machen möchte und wir merken, okay, da das geht ein bisschen zu weit in die Richtung eigentlich schon der Services, die wir Mitgliedern anbieten, dann spätestens dann kommt der Punkt, wo ich dann sage, du musst jetzt Mitglied werden. Weil schließlich ist das auch im Interesse von uns, aber auch im Interesse des Netzwerkes, dass das Mitglieder, dass der Mitgliederkreis wächst, dass die Leute einfach immer größeres Netzwerk um sich herum aufbauen. Und dann ist so eine Aktivität und eine Partizipation in Arbeitsgruppen oder Themen eigentlich relativ einfach. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne hier was machen oder möchte mit euch kooperieren, das machen wir halt auch viel auch mit anderen Akteuren, die ähnlich geartet sind, also anderen Verbänden auch mal oder anderen Clustern, dann ist das relativ unproblematisch, da auch mal schnell eine Veranstaltung, schnell in Anführungsstrichen eine Veranstaltung zu organisieren und da zu kooperieren.
Ja, ich kann für die East Energy auf jeden Fall sagen, für uns hat sich die Mitgliedschaft definitiv schon gelohnt. Wir werden weiter Mitglied bleiben und dann bleibt mir noch, Oliver, vielen Dank für deine Einblicke. Ich fand, das war eine richtig spannende Rundreise durch die maritime Branche, die gerade aber auch wirklich viel in Bewegung ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, empfehlt uns weiter, bleibt dran. Herzlichen Dank. Die Energiewandler, der Podcast für grüne Lösungen, sagt erstmal Tschüss für heute.
Tschüss.